Das ist dann auch der Moment, in dem du dir denkst, nie, nie wieder, nein, nie wieder Botox. Notiz an mich selbst, nie wieder Botox.
Note to Self bei Lina Malone.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Note to Self bei Lina Malone. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast-Format und herzlich willkommen zum Nachfolger von 20-something. Es fühlt sich so ungewohnt, so komisch an, jetzt dieses neue Podcast-Intro einzusprechen. Ich habe es auch mindestens jetzt schon 20 Mal versucht und jetzt lasse ich das einfach so, weil besser wird's nicht mehr. Das ist verrückt. Ich komme eigentlich gerade aus dem Tonstudio. Also ich habe gestern die letzten, ich glaube, 6-7 Stunden meines neuen Hörbuchs eingelesen und das ging dann irgendwann einfach so routiniert runter. Man hatte kaum noch Sprechfehler, man war im Flow und dann sitzt man nicht mal 24 Stunden später vorm eigenen Mikro und denkt sich so, wie ging das nochmal? Also ich podcaste jetzt ja schon so ein bisschen länger, aber immer dieses Anfangen von einem neuen Format, so diese ersten Schritte, die bleiben einfach wackelig. Es ist immer Work in Progress, es ist immer irgendwie so ein Prozess, da so reinzufinden. Aber das ist ja zum Glück das Schöne an diesem Format oder dieser Art von meinen Podcasts, die man schon aus 20-something genauso, glaube ich, kannte und die sich auch nicht wirklich verändern werden. Also diesen Stil will ich beibehalten, dass das hier Notizen sind. Das ist ein Gespräch mit mir selbst. Es wird in Zukunft hoffentlich auch ab und zu mal ein Gespräch mit anderen, mit Gästen werden. Aber generell sind das ja hier keine perfekt durchgeskripteten Podcasts, wo man einfach auch so auf gewisse Punkte ganz schnell kommen muss und die so abarbeiten muss. Es bleibt ein Gespräch. Von daher kann ich mich ja jetzt Step by Step, Minute für Minute in ja diesen neuen Podcast hineinfinden. Ich sag das nochmal einmal. Ich habe es schon in anderen Podcast-Folgen gesagt. Ich habe es auch schon angekündigt. Aber falls hier jemand nach langer Zeit das erste Mal wieder reinschaltet, natürlich wird 20-something nicht gelöscht. Aber ab nächster Woche gibt es dann auch einen ganz neuen Kanal, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast ein bisschen später hört, ihr seid schon drauf, der dann nur noch Note to Self heißt. Also wirklich so neues Blatt, neuer Beginn. Nur jetzt für den Anfang wollten wir einfach, dass ihr mich noch genau dort findet, wo ich euch zuletzt zurückgelassen habe. Und zwar mit einer Podcast-Folge, in der ich mich ja auch von 20-something quasi verabschiedet habe, also von diesem Podcast-Format, in dem es eben vorrangig um Beziehungen ging, um Single-Alltag, um Tinder, um Dating. Das war einfach sehr eng gesteckt. Ich hatte auch immer wieder andere Themen drin, aber eigentlich in der Podcast-Beschreibung war ja der Themenbereich vollkommen klar abgesteckt. Und das soll jetzt einfach so ein bisschen anders werden. Ich glaube, der neue Podcast Note to Self ist, ja, ein Stückchen erwachsener, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Zahl dran hängen will. Ich will das überhaupt nicht labeln im Sinne von, das sind jetzt die Themen der 20er, das sind Themen, die du mit 30 hast. Das ist so irgendwie wenig inklusive, das ist so sehr ausschließend, als müsste man zu gewissen Meilensteinen gewisse Themen abarbeiten und man hat entweder vorher oder nachher zu viel oder zu wenig Ahnung und das hat mich schon immer gestört. Darum ist das überhaupt nicht der Punkt, jetzt zu sagen, okay, alles klar, ich bin kein Mitzwanziger mehr, ich bin 30, jetzt mache ich einen Podcast für Leute, die genauso alt sind. Nein, ich möchte einfach einen neuen Podcast, neues Format machen, das sich bei Themen noch stärker öffnet und auch noch mehr Themen zulassen kann. Und Note to Self ist einfach diese Idee, Notiz an mich selbst, das ist ein Thema, das mich interessiert oder das ist ein Thema, das mich beschäftigt hat und darüber möchte ich sprechen. Aber, jetzt kommt das kleine Aber für diese Folge, ja, es geht ein bisschen ums Alter in dieser Folge. Wie gesagt, in der letzten habe ich so ein Ticken die 20er losgelassen und habe darüber gesprochen, was sie mir einfach gelehrt haben oder was ich zurücklasse, was ich mitnehme. Und ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt in so einer anschließenden Folge und vielleicht auch in der ersten Folge, um den Ton für diesen Podcast so ein bisschen zu setzen, über die Dinge sprechen, die sich bei mir verändert haben. Und zwar nicht auf den ersten gesellschaftskonformen Blick. Was ändert sich mit 30? Du willst eine Familie, du willst ein Haus oder zumindest ein Eigenheim. Du willst eine Beförderung, du willst auf einmal einen Senior-Job-Titel oder so. Sondern was hat sich in mir drin verarbeitet? Welcher Lina hört ihr quasi in den nächsten hoffentlich vielen Monaten hier in diesem Podcast zu? Wer bin ich jetzt in diesem Moment? Bevor ich jetzt hier aber direkt einsteige, möchte ich euch natürlich noch den exklusiven Podcast-Partner für diese erste Folge von Note to Self vorstellen. Und zwar ist das L'Oréal Paris. Ich werde euch im Verlauf dieses Podcasts eine großartige super flexible und super leichte neue Augenpflege vorstellen, die aktuell zum heiligen Gral meiner Gesichtspflegeroutine zählt. Werden, das ist immer so dieser Mythos, dass du ab jetzt weißt, was du willst, dass du ab jetzt die Entscheidung triffst, die dann auch bleiben. Boah. Und ich glaube, deswegen hat mir 30 keinen Spaß gemacht. Ich glaube, deswegen habe ich so lange gebraucht, und das sage ich ja auch in der vorherigen Podcast-Folge, mich auf dieses Gefühl einzulassen und auch irgendwie so dieses 30 zuzulassen. Das hieß für mich immer so, jetzt fällt eine Klappe und dann ist alles anders und ich bin überhaupt noch nicht bereit dafür. Ich höre die ganze Zeit so ein Ticken in meinem Ohr und denke mir so, oh Gott, bitte lasst mir doch noch mehr Zeit, bis ich dann in diesem Prozess sein soll oder in dieser Phase meines Lebens sein soll, in der ich jetzt nur noch richtige, wichtige Entscheidungen treffe. Weil woher weißt du denn, dass du es richtig machst? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich 30 werde und auf einmal alles Sinn ergibt und ich vollkommen klar sehe und mir denke, ja, also die großen Fragen des Lebens geklärt, arbeite ich jetzt ab und danach gehe ich zum Brunch. Das hat sich überhaupt nicht so angefühlt und darum hat mich das echt überfordert, auch irgendwie online die ganze Zeit mitzubekommen, wie Leute darüber posten, oh, Gratitude, ich bin jetzt 30, ich bin jetzt bei mir angekommen, und ich war so wie, hä? Also wo löst man jetzt dieses Ticket? Weil ich mag es eigentlich, noch nicht angekommen zu sein. Gar nicht so im Sinne von, oh mein Gott, alle sind schon angekommen, ich bin's nicht. Also ich hatte nicht so Torschlusspanik. Ich wollte nur einfach da noch nicht mitmachen, weil ich es so schön fand, unterwegs zu sein und weiterhin auf einer Reise zu sein. Ich wollte überhaupt nicht, dass das jetzt endet und ich jetzt quasi einfach nur noch ein Fazit zusammentrage und danach jetzt neue Entscheidungen treffe. Zack, und dann ist das alles so und dann bleibt das so. Also ich war und ich bin einfach noch nicht fertig mit mir. Aber Fakt ist halt trotzdem, die Dinge verändern sich. Und auch bei mir haben sich die Dinge langsam, vielleicht auch schleichend verändert. Also es war auf gar keinen Fall dieses 30er Fallbeil. Und danach habe ich alles anders gesehen und danach habe ich die Welt verstanden und meinen Körper geliebt. Und danach wusste ich, ah, okay, das ist die Version von Lina. So soll's werden und dann kann es so bleiben. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mich ja vielleicht sogar schon so seit 2-3 Jahren fühle, dann sind da doch Dinge, nicht Haus, nicht Kind, nicht Familienplanung, sondern Wünsche und Bedürfnisse in mir drin, die sich auf jeden Fall verschoben haben oder über die ich vielleicht auch einfach mehr gelernt habe, die ich besser verstehe. Und darum dachte ich mir, ich mache mal eine Podcast-Folge, in der ich darüber spreche. Nicht, was sich materiell in meinem Leben verändert hat, sondern was hat sich in mir drin verändert und welche Konsequenzen hat es für mein Leben. Und ich fange einfach mal an mit einem Thema, das für mich gerade am präsentesten und am einschneidendsten ist. Und zwar die Frage, wo will ich leben? Ich habe neulich irgendwo, und ich wünschte, ich hätte es mir markiert oder wenigstens einen Screenshot gemacht oder so, aber ich habe irgendwo in einem Beitrag die Frage gelesen, bist du gern dort, wo du lebst? Magst du es, wo du lebst? Also liebst du den Ort, an dem du bist? Und ich habe darüber nachgedacht und mir ist dann einfach aufgefallen, wie essentiell diese Frage ist. Also lebst du in einer Stadt, in der du einen guten Arbeitsplatz hast, ist eine Frage. Lebst du in einer Stadt oder an einem Ort, ich will das jetzt gar nicht auf die Stadt begrenzen, an dem du eine tolle Wohnung hast, lebst du in einer tollen Wohnung, das ist auch nochmal eine andere Frage. Lebst du an einem Ort, an dem oft die Sonne scheint, keine Ahnung, vielleicht sage ich das gerade, weil es in Hamburg abermals schon wieder und immer noch regnet. Aber so diese Frage, magst du den Platz, an dem du gerade lebst? Und diese Frage ist wirklich so tief und frei und ganz persönlich zu verstehen. Nicht, kannst du es dir leisten, an einen anderen Ort zu ziehen? Hättest du die gleichen beruflichen Möglichkeiten an einer anderen Destination und so weiter? Sondern bist du dort, wo du jeden Tag bist, glücklich? Und wann immer ich in Kapstadt bin, kann ich sagen, ja. Das ist nicht der Ort, an dem ich geboren wurde. Das ist nicht der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Das ist nicht der Ort, an dem meine Familie lebt. Das ist nicht der Ort, an dem viele Freunde leben. Das ist nicht der Ort, an dem ich die einfachste Karriere leben könnte. Und das ist bei weitem nicht der Ort mit günstigen Mieten. Aber dieser Ort macht was mit mir. Er macht mich glücklich und zufrieden. Und in dem Moment, in dem ich das gedacht habe, ist mir bewusst geworden, wie wichtig oder aber auch wie rar wie schätzenswert das eigentlich ist, zu sagen, es gibt da einen Ort auf der Welt, an dem ich sage, ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Ich bin wirklich, wirklich glücklich. Und wenn du diesen Ort gefunden hast, solltest du dann nicht dort sein? Also es gibt natürlich 1 Million Gründe, die vielleicht dafür oder dagegen oder dazwischen sprechen. Aber solltest du nicht ganz im Kern dort sein, wo du glücklich bist? Und wenn es jetzt nicht so einfach geht, solltest du es dann nicht möglich machen? Und das war bei mir ein ganz, ganz starker Impuls, um mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wo will ich leben? Und wenn ich sage, glücklich und zufrieden bin ich in Kapstadt, die zufriedenste Version von mir selbst bin ich in Südafrika, sollte ich da nicht auswandern? Sollte ich dann nicht dort leben? Und dann spürst du so ein Herzklopfen und denkst, boah, nee, da fehlt mir der Mut. Mir fehlt der Mut. Nein, nein, nein. Ich lasse es so, wie es gerade ist. Ich behalte meine Wohnung in Hamburg. Ich arbeite weiterhin in Hamburg. Ich bin einfach das halbe Jahr in Kapstadt, das halbe Jahr in Hamburg. Das geht schon. Aber wenn du dann ganz ehrlich zu dir selbst bist, stellst du fest, naja, ich mache den Spagat natürlich zum einen gerade beruflich, aber auch, weil ich noch nicht den Mut hatte, das andere Bein nachzuziehen. Ich mache den Spagat gerade auch für Freunde, ja. Aber trotzdem haben die auch in den letzten Jahren bemerkt, dass ich immer nur noch auf Stippvisite hier bin. Ich mache den Spagat auch für eine gewisse Sicherheit, die mich aber die ganze Zeit doppelt zahlen lässt, die doppelt kostet. Und dann stand ich irgendwann da und dachte mir so, bin ich einfach nur ein Angsthase? Sollte ich jetzt nicht einfach meine Koffer packen, meine Wohnung aufgeben und sagen, was soll's? Ich tue jetzt tatsächlich und nicht nur in einer Phrase das, was mich glücklich macht. Und ich bin auch bereit, es zu riskieren. Und ich bin auch bereit, all das hinzunehmen oder mitzunehmen, was auf der Kontraseite steht. Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und das sinkt bei mir gerade immer noch ein, was das jetzt bedeuten würde, nach Südafrika zu ziehen. Gleichzeitig möchte ich darüber natürlich auch eigentlich keinen Riesenfass aufmachen, weil wenn es dann tatsächlich in 3 Jahren nicht mehr das ist, es ist ja nicht so, als könnte ich nicht zurückkommen. Also man kann auch einfach mal sagen, gut, machst jetzt vielleicht nicht ganz so ein Riesendrama drum, packst einfach deine Sachen, storst irgendwie in Deutschland noch irgendwo ein bisschen was unter und wenn du wiederkommst, kommst du wieder und wenn nicht, dann nicht. Damit bin ich ja auch nicht die Erste, die das versucht und wahrscheinlich auch nicht die Letzte. Und während ich hier noch zaudere, nehmen andere Menschen das vielleicht auch gerade in Angriff. Aber für mich sinkt gerade ein, wenn ich das jetzt machen würde, dann glaube ich schon, für länger als nur für 3 Jahre. Also so gerade am Anfang meines Studiums habe ich immer gedacht, ach, für 3 Jahre oder für 2 Jahre oder vielleicht auch nur für 1 Jahr mal ins Ausland gehen, wäre ganz geil. Und wenn es dann nichts wird, naja. Aber ich habe mich nie mit der Frage beschäftigt, wo will ich leben? Sondern eher so, wo will ich mal arbeiten? Wo will ich mal Erfahrungen sammeln? Was will ich mal ausprobieren? Und bei mir ist auf jeden Fall jetzt mit der 30, jetzt rede ich doch wieder vom Alter, dieser Gedanke ganz präsent. Wo auf der Welt bin ich glücklich? Wo auf der Welt will ich wirklich sein? Und wo will ich dementsprechend auch so ein bisschen wurzeln und ankommen? Ich glaube, das Bedürfnis anzukommen oder vielleicht auch so durchzuatmen, zu wissen, dass ich an einen Ort wirklich gehöre, den ich mir selbst ausgesucht habe, das ist definitiv für mich gerade ein Thema, mit dem ich mich sehr, 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 sehr viel beschäftige. Und wenn ich jetzt sage, für mich geht es gerade auch darum, dass ich dort, wo ich bin, die meiste Zeit glücklich bin, dann meine ich damit nicht so Zwangspositivität im Sinne von every day is a perfect day or a new chance for a new perfect day, sondern einfach dieses abends zufrieden einschlafen und wissen, ja, hier gehöre ich her. Das fühlt sich richtig an. Ich glaube, ich möchte einfach an genau den Ort kehren, an dem das so ist, und zwar am liebsten jetzt. Ein anderer Teil meines Lebens, in dem ich das auch, aber vor allen Dingen auch rückblickend bemerke, dass sich die Bedürfnisse verschoben haben, dass ich darüber anders denke, dass ich mich auch anders verhalte, ist der Teil von Freundschaften, also von freundschaftlichen Beziehungen. Wahrscheinlich hat das auch viel damit zu tun, dass ich in meinem neuen Buch in Zweitnah ganz viel über freundschaftliche Beziehungen im Gegensatz zu den romantischen Beziehungen, also Beziehung vorrangig zu Frauen, die ich habe, im Gegensatz zu Beziehungen, die ich mit Männern hatte. Also ich schreibe da viel drüber. Ich habe da auch im Entstehungsprozess vom Buch sehr, sehr viel drüber nachgedacht und auch nochmal zurückgeblättert in meinem Leben. Und ich glaube, darum ist das Thema gerade so präsent, wenn es um die eigene Reflexion geht. Aber Freundschaften haben für mich tatsächlich andere Werte entwickelt als noch Anfang oder Mitte 20. Ich glaube, gerade mit Anfang 20 hatte ich, oder beziehungsweise fast eigentlich bis vor ein paar Jahren, hatte ich immer sehr intensive Freundschaften. Und ich glaube wirklich daran, dass man in Freundschaften das, was man selbst ist, anzieht. Man zieht manchmal auch bestimmt das magisch an, was man sich wünscht oder das, was man auf andere projiziert. Aber grundsätzlich möchte man sich von Freunden ja verstanden fühlen. Und ich glaube, darum ist es sehr, sehr normal, dass wir uns zu den Menschen hingezogen fühlen oder mit den Menschen klicken, mit denen wir gleiche Themen, gleiche Bedürfnisse und darum ja auch irgendwie so eine gleiche innere emotionale Struktur haben. Und wenn ich auf meine gucke, Mitte 20, Anfang 20, aber auch noch wirklich so Ende 20, dann war ich einfach ein sehr aufgewühlter Mensch, sehr leidenschaftlich, sehr emotional auf jeden Fall, aber auch wahnsinnig unfertig. Ich habe mich oft fehl am Platz gefühlt, ich habe mich auch oft einsam gefühlt. Ich habe mich oftmals so gefühlt, als müsste da jemand kommen, der mich versteht, der vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat, damit ich mich nicht mehr so einsam mit meinen Erfahrungen fühle, oder der die gleichen Träume hat, damit ich sie teilen kann. Einfach ein Mensch, von dem du sagst, oh, you get me. Ich muss mich dir nicht erklären, du verstehst mich. Aber wenn mehrere sehr leidenschaftliche, sehr emotionale Menschen, die alle irgendwie in sich drin das Gefühl haben, ich will validiert werden, ich will mich noch definieren, ich weiß noch nicht, wer ich bin, ich weiß noch nicht, wer ich werden will, ich fühle mich hier manchmal nicht richtig oder ich fühle mich, als wäre ich falsch, aber ich kann den Finger auch nicht drauflegen. Wenn solche Menschen zusammenkommen, gibt das Konfliktpotenzial. Und wenn man dann auch noch nicht in der Lage ist, wirklich klar zu kommunizieren, was möchte ich, was will ich, das ist übrigens was, was manche Leute mit 60 noch nicht können, dann sorgt das für Freundschaften, die super, super schnell sehr, sehr intim werden, aber sich auch genauso super schnell aufheizen, aufreiben und wahnsinnig intensiv auch im Schmerz oder auch im Streit oder auch in so Sachen wie Verlassensängsten werden können. Und ich war, glaube ich, sehr, sehr oft immer wieder in einer Freundschaft, die dann auch immer wieder sehr intensiv geendet hat und habe immer gedacht, fuck, das war doch nicht abzusehen. Das war doch echt nicht abzusehen. Wir hatten 2 Jahre nichts, über das wir uns auch nur einmal gestritten hätten. Und jetzt so, puh, ist es komplett aufgebrochen und zerbrochen. Und warum? Warum eskalieren die Dinge so? Und erst nach und nach und nach habe ich dann verstanden, okay, wenn Leute aufeinandertreffen, die alle so intensiv fühlen. Jeder auf seine Art und Weise, klar, aber im Kern alle intensiv fühlen, alle sehr emotional sind und alle auch noch nicht ganz fertig mit sich sind, dann wächst man manchmal nicht nur in unterschiedliche Richtungen, sondern auch gegeneinander. Oder aber man lehnt sich so aneinander und wenn der eine dann den Support wegnimmt, dann hat man das Gefühl, man fällt ins Nichts und ne, dann wird's einfach so, ich sage immer wieder das Wort intensiv, aber das ist das, was es für mich am besten beschreibt, weil ich gucke auf eigentlich keine oder nur sehr, sehr, sehr wenige, vielleicht 2 meiner Freundschaften zurück und denke mir, boah, das war schlecht, das war nicht gut, das war keine gute Zeit und ich habe mich nicht lösen können. Ich gucke eigentlich auf alle Menschen, die meinen Weg gekreuzt haben, zurück und denke mir, wow, es war wirklich, wirklich schön, dass es dich in meinem Leben gab und es ist schade, dass es so eskaliert ist, aber es hilft mir, besser zu verstehen, was eigentlich los war. Und ich hatte dieses Gespräch mit meiner lieben Freundin Nori, die auch die Lektorin meines neuen Buches ist. Und wir haben uns da in einigen Kapiteln viel darüber unterhalten. Man zieht das an, was man selber ist, was man selber ausstrahlt. Und man wird in seinen Freunden immer ganz, ganz oft was entdecken, was man auch in sich selber trägt. Und manchmal nervt es dann auch, in den Spiegel zu gucken. Und man stellt dann eigentlich gar nicht fest, wie genervt man von sich selbst ist, sondern man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, diese Freundschaft reibt mich so auf. Aber manchmal bist du es auch, die sich selbst aufreibt. Und ich habe das Gefühl, dass ich heute in der Auswahl dessen oder der Menschen, die ich an mich ranlasse, besser geworden bin. Denn ich hatte früher ganz, ganz oft das Gefühl, ich treffe jemanden und es klickt, aber ich spüre das Konfliktpotenzial schon. Ich spüre schon, oh, das könnte jetzt schon wieder zu schnell, zu nah werden. Und dann hat man entweder keinen Raum mehr, sich ja gegenseitig auch zu entwickeln, nimmt sich den und erstickt fast aneinander. Oder aber jede Distanz, die man sich dann doch gibt, fühlt sich an wie so ein Nadelstich, wie so ein ja Verlassenwerden. Und ich glaube, gerade für mich und in meinen Bedürfnissen Freundschaft früher war angenommen zu werden, geliebt zu werden, vertrauen zu können, mein Vertrauen auch wachsen zu fühlen, einen Grund und Boden zu haben, Wurzeln zu schlagen, das war mir in meinen Freundschaften so wichtig. Und dementsprechend hat es sich dann auch so krass entwurzelnd angefühlt, wenn dann mal ein Streit passiert ist oder wenn man dann einfach mal voneinander getrennte Wege ging. Und auch deswegen habe ich nie Grenzen gesetzt. Ich wollte diese grenzenlose Nähe spüren und die wollte ich vor allen Dingen von Frauen spüren. Und das ist was, das ich auch in diesen Kapiteln dann aufarbeite, dass ich von Frauen oder bei Frauen lege ich meine Empathie und mein Vertrauen ab. Das ist das, wo ich Wurzeln schlagen will. Und Männer sind quasi der Teil, ja, wie so ein Wochenendtrip. Mit denen habe ich Spaß, mit denen entdecke ich was Neues. Bei denen ist der Schmerz auch was, das ich kenne, das geht wieder vorüber. Das ist auch schon fast was, was du mit einkalkulierst. Das ist ein Risiko. Also bei Männern verschenke ich freies Vertrauen einfach wild rum und bei Frauen lege ich es an. Und darum können mich, oder ich will nicht sagen konnten, weil ich glaube, das ist immer noch so, aber darum können mich Frauen auch oftmals stärker verletzen als Männer, weil ich die so als das Potenzial ansehe, mich zu Hause zu fühlen. Aber ich habe gelernt, wirklich, wirklich gelernt, dass trotzdem Grenzen zu setzen, dass das kein Grund dafür ist zu sagen, ja, man hat nur noch oberflächliche Freundschaften oder man lässt die Leute nicht nah genug an sich ran. Ich habe zum Beispiel immer den Satz gehasst, wirklich gehasst und fast schon gegen den Satz rebelliert. Und vielleicht ist das auch so ein spätpubertäres Reaktanzverhalten von mir, das immer noch in mir drin ist, das immer noch nicht losgelöst wurde. Meine Mutter hat immer gesagt, ach, sei mit niemandem zu eng, hab lieber viele gute Freunde. Und ich fand das immer so shallow und habe immer gedacht, nein, aber meine Freunde sind die Familie, die ich mir aussuche und die lasse ich nah an mich ran und die ziehe ich nah zu mir ran und die sind meine intimsten, liebsten Beziehungen. Ich will überhaupt nicht viele Freunde haben, hä? Also, nee. Und ich habe wirklich, wirklich, ich hasse diesen Satz und ich rebelliere gegen ihn. Ich kriege direkt PTSD. Ich spüre es jetzt schon wieder. Aber ich war einfach nicht in der Lage, in vielerlei Hinsicht auch in Freundschaften mal zu sagen, bevor es eskaliert oder bevor die Gefühle verletzt sind, nee, das tut mir gerade nicht gut oder das tut uns gerade nicht gut. Und ich war auch nicht in der Lage, eine Freundschaft zum Beispiel nicht zu beenden oder zu cutten, sondern einfach loszulassen, wenn sie eh dabei ist, sich aufzulösen. Ich hatte dann immer das Bedürfnis, dass man darüber spricht, warum das so ist. Ne? Und da steckt auch wieder dahinter so dieses, bitte validier mir, dass du mich lieb hast oder dass ich dir etwas wert bin. Also mein Selbstwert wurde ganz, ganz stark auch durch meine Freundschaften bestimmt. Und das ist heute nicht mehr so. Ich bin heute einfach in der Lage, eine Freundschaft, bei der ich einfach merke, dass sie in unterschiedliche Richtungen läuft, loszulassen, ohne dass es deswegen in einem Streit oder einer Aussprache oder vielleicht auch in verletzten Gefühlen enden muss. Beispielsweise habe ich vor einem guten Jahr eine wirklich tolle Frau hier in Hamburg kennengelernt und wir hatten richtig, richtig viele tolle Abende zusammen, haben dann aber gemerkt, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Leben leben und dass uns das Spirituelle absolut verbindet und das auch unser Thema war und dass auch Astrologie und Tarot unser Thema war, aber ich bin in der Welt unterwegs und sie möchte Hamburg nicht verlassen. Und dann ist einfach so ein großer Teil im Leben, der irgendwann auseinanderklafft. Und dann spürt man irgendwann, dass der eine sich vernachlässigt fühlt. Du meldest dich nicht mehr, du bist immer weg, du bist nicht mehr zu greifen. Du bist ja sowieso nur unterwegs. Und ich, die dann halt sich davon irgendwie fast schon gedrängt fühlt und sich denkt, ja, aber das macht mir Spaß und das mag ich gern und ich möchte mich dafür nicht entschuldigen. Und wenn dann der Kontakt weniger wird und du schon spürst, hey, du kannst die Erwartungen des anderen nicht erfüllen, dann ist es ja auch okay, das loszulassen. Man kann ja dennoch wieder voneinander hören, aber es ist okay, sich dann für den Moment gehen zu lassen. Und das war früher für mich schwer. Also gehen zu lassen heißt, dass man sich nicht bemüht. Und wenn ein anderer dich loslässt, dann heißt das so nach dem Motto, ja, du warst halt nicht genug wert. Und das ist was, das muss man... Das muss man aus seinem eigenen Kopf einfach rausbekommen. Denn genau das war oftmals der Knackpunkt, an dem eine Freundschaft sich auch einfach hätte entfernen und verlaufen können. Und das meine ich ganz positiv. Aber wenn man dann dran festhält, obwohl man schon merkt, ah, wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen und wir klicken nicht mehr. Aber ich halte da jetzt mit ganz viel Macht dran fest, damit es nämlich nicht bedeutet, dass wir uns nicht genug wert sind. Das war oftmals bei mir der Anfang, wo es dann schwierig wurde. Oder wo man eigentlich auch nur noch auf so ein toxisches Ende zugesteuert ist. Und das ist vielleicht auch einfach eine echt gute Reflexion, irgendwann zu sagen, es sind nicht immer die anderen, die zu toxischen Personen geworden sind. Du bist auch der Mensch, der sich entweder auf eine toxische Person einlässt oder maybe you are sometimes the toxic one. Aber das ist jetzt auch eigentlich nochmal mindestens so, keine Ahnung, mehrere Podcast-Folgen wert, ganz offen darüber zu sprechen, was Frauen sich von Frauen in Freundschaften wünschen und wo unser Wertesystem eigentlich herkommt und wie wir einander auswählen. Meine Freundin Anni hat vor knapp 2 Jahren nämlich tatsächlich zu mir gesagt, Malone, dein Problem ist nicht, wie du Freundschaften führst. Dein Problem ist, was für Leute du manchmal an dich heranlässt, wo von vornherein schon klar ist, das passt nicht. Also gar nicht mal so sehr im Sinne von, diese Menschen zeigen rote Flaggen, sondern eure Dynamik passt nicht. Der Mensch hat dir jetzt schon 1-2 Mal was von sich gezeigt, wo du einfach weißt, das geht mit deinem Wertesystem null klar und trotzdem lässt du dich drauf ein. Oder aber der Mensch hat dich wirklich schlecht behandelt oder war wirklich einfach unfair zu dir und du, ja, brush das einfach so weg, so wie, ja, ach, ist egal, ist ja am Anfang unserer Freundschaft passiert, so Freundschaften entwickeln und vertiefen sich ja auch, aber eigentlich wusstest du von Anfang an, nee, du triffst eine beschissene Auswahl, wenn es darum geht, welche Leute du nah an dich ranlassen willst. Und das ist auch was, das man lernen muss, auf sich selbst aufzupassen, denn wenn du bei dir selbst bist, fällt es dir viel leichter zu entscheiden, der Mensch tut mir gut, mit dem Menschen fühle ich mich wohl oder der Mensch pusht mich zum Beispiel auch. Nicht immer nur positiv, manchmal vielleicht auch wirklich kritisch, aber ich fühle mich trotzdem aufgehoben. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, jetzt an einem Punkt in meinem Leben zu sein, wo ich mir denke, doch, ich fühle mich wirklich aufgehoben bei den Frauen um mich herum. Bei den losen Bekannten, bei guten Freunden, bei sehr engen Freunden. Ich fühle mich aufgehoben. Das ist was, das kommt aus mir selbst heraus und dann spiegelt sich's wieder. Das größte Fragezeichen in meinen 20ern, ganz klar, mein Job. Und das war gut so. Das war richtig, richtig, richtig gut so. Ich weiß, steile These, aber für mich ganz persönlich war es gut so. Zum einen, ja, ich habe mein Studium abgeschlossen. Das war die deutsche Sicherheit im Nacken, die ich persönlich gebraucht habe, um zu wissen, wenn alles schief geht, falle ich auf meine 4 Füße und dann muss ich halt den 9-to-5-Job annehmen. Will ich nicht, aber könnte ich. Das war für mich dieser eine deutsche Kern. Ich brauchte für mich selbst dieses abgeschlossene Studium, auch den Beweis für mich selbst, dass ich was durchziehen und zu Ende bringen kann, damit ich mich nicht fühle, als würde ich ins Nichts fallen, während ich mich in so einem großen Nichts freiwillig herumtreibe. Ich habe in den letzten Jahren diese Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich hasse die immer noch, aber ich habe die wirklich mit einer Passion gehasst, weil ich immer gedacht habe, oh, was soll denn das? Warum soll ich denn das jetzt festlegen? Das hieß aber übersetzt zu einem gewissen Teil auch, was soll denn das? Ich weiß das doch noch gar nicht. Also hör doch auf, mich unter Druck zu setzen, das jetzt schon zu entscheiden. Und ich merke jetzt, dass die ganzen letzten Jahre, dass eigentlich, wenn ich ehrlich bin, 10 Jahre als Freelancer, klar, zwischendurch auch noch Student gewesen, aber schon gefreelanced, schon während des Abis gearbeitet, auch übrigens freiberuflich, dass all diese Erfahrungen, 10 Jahre Berufserfahrung, das ganze Reisen, das Fotografieren, das so viel von der Welt sehen, dieses hier einen kleinen Job machen, da einen großen Job verlieren, hier eine Chance bekommen, die du ergreifst und die dann Sinn macht und dann aber auch wieder merken, dass man manchmal Sachen loslassen muss, das hat mich alles genau hierher gebracht. Und das sorgt dafür, dass ich jetzt die Entscheidung treffen kann, die ich treffen muss. Und auf einmal machen diese ganzen Skills, die ich mir angeeignet habe, Sinn. Ich zum Beispiel habe ein Grundstück in Südafrika gekauft und möchte dort bauen. Und ich möchte dort eine kleine Cabin bauen, beziehungsweise ein Weekend Hideaway, könnte man sagen. Und durch all die Jahre, in denen ich gereist bin, weiß ich halt, was ich großartig finde. Was ist Komfort für mich? Was macht für mich ein Erlebnis auf einer Reise aus? Was macht Entspannung aus? Wie sieht das perfekte Badezimmer aus, in das du reingehst und dir denkst, oh mein Gott, so smart. Die Leute haben mitgedacht, als sie das gebaut haben und das ist auch noch mega ästhetisch. Aber auch sowas wie, wie reist meine Generation? Wie reist vielleicht auch die Zielgruppe, die ich ansprechen will? Ich habe ganz, ganz viel über Marketing gelernt. Ich habe so viel über Fotografie gelernt. Ich habe mir so viel angeeignet. Ich habe so viel ausprobiert. Und das kommt jetzt irgendwie in den Projekten, die ich gerade angehe, alles zusammen. Ich darf schreiben. Das wollte ich immer. Ich schreibe also Bücher. ich darf reisen und fotografieren und das habe ich früher für Umme gemacht und zwar stets und ständig. Wann immer sich eine Agentur gemeldet hat und gesagt hat, wir suchen eine junge Fotografin, wir haben leider kein Budget, wir können dich nicht bezahlen, aber wir schicken dich an diesen einen Ort und dann kannst du dort eine Woche eine Pressereise machen und kannst ganz viel davon sehen. Da bin ich mit einer unterschiedlichen Erwartung rangegangen, aber rausgekommen bin ich mit so vielen guten Erfahrungen, die mir teilweise auch jetzt erst bewusst werden. Also Anfang 20 wollte ich vor allen Dingen, dass das alles nach extrem tollem Lifestyle aussieht. Aber was Reisen authentisch macht, habe ich ungewollt und unerwartet dabei gelernt. Ich habe gelernt, mich überall auf der Welt, wo ich mich verständigen kann, zu Hause zu fühlen. Ich habe gelernt, wie ich es schaffe, mich mit drei kleinen Dingen irgendwie so einzurichten, dass ich kein Heimweh habe oder dass ich mich eben ja auch so mit mir selbst zu Hause fühlen kann, selbst wenn ich mich mal nicht verständigen kann. Ich habe gelernt, mutig zu sein. Ich habe gelernt, auf mich selbst aufzupassen. Und all diese Skills, die brauche ich für alles das, was ich jetzt anfangen will. Und darauf bin ich sehr, sehr, sehr stolz. Ein Stachel, der trotzdem sitzt, ja, ist halt so dieses, den Mut, den ich jetzt habe, warum hatte ich den nicht vorher? Warum habe ich so oft an mir gezögert? Warum habe ich so oft gedacht, ich pack das nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das wird eh nichts? Warum habe ich mich so oft von einem kleinen Misserfolg so entmutigen lassen, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß schon, wie alle anderen Sachen, die ich vielleicht mal probieren will, ausgehen könnten? Also in meinem Job ist es wirklich so, dass ich mich jetzt gerade angekommen fühle und manchmal nicht daran vorbeikomme, abends mit so einem Ziehen im Bauch einzuschlafen und mir zu denken, oh, das hätte ich alles schon vor 4 Jahren haben können. Fuck, ich hätte das Buch schon rausbringen können. Ich hätte schon das 2. und 3. geschrieben haben können. Ich hätte das mit dem Land längst in Angriff nehmen sollen. Ich habe 3 Jahre rumgedengelt und es mir nicht zugetraut. Fuck, ich habe mein erstes Buch nicht so gut verhandelt wie mein 2. Buch. Vor allen Dingen, wenn es ums Hörbuch geht. Warum nicht, warum nicht, warum nicht? Also ich quäl mich damit selbst. Ja, das ist was, das ich auf jeden Fall akut mache und womit ich dringend aufhören muss. Aber da ist der Stachel, der sitzt, so dieses Gefühl, ich bin ein paar Jahre zu spät. Ich bin ein paar Jahre zu spät. Ich merke halt einfach, dass, oh Gott, und das klingt jetzt sehr alt, dass die Zeit nicht unendlich ist, sondern ne, die Jahre vergehen gerade so krass schnell, vor allen Dingen, wenn man halt auf 2 Kontinenten lebt. Und das letzte Jahr zählt eh nicht. 2020 gab's nicht, wissen wir alle. Aber ja, dieses, ich bin ein bisschen zu spät. Ich bin mit meinem Leben später dran, als ich es mir gewünscht hatte. Der Stachel sitzt, das sage ich auch ganz, ganz offen. Ich gucke natürlich irgendwie auf das Leben meiner Freunde und denke mir so, krass, die haben jetzt gerade all das, was ich auch habe. Das ist so schön, ich freue mich so für die und die freuen sich so für mich. Aber die sind 25 und ich bin's nicht. Das ist ein Stachel, der sitzt. Und du merkst, ja, du hast länger gebraucht, als du wolltest. Vielleicht, und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, zum Thema eigener Körper und Self-Care, ist das auch was, das mich gerade sehr beeinflusst, das Alter oder das Gefühl, ja doch, die Dinge ändern sich und du wirst älter, wenn ich auf mich selbst achte, wenn ich mich selbst anschaue, denn zum ersten Mal, und das ist auch was, wo ich gerade wirklich durchgehe und noch nicht fertig mit mir bin, sondern mittendrin stecke, es ist das erste Mal seit der Pubertät gefühlt, dass sich mein Körper verändert, mein weiblicher Körper. Ich habe kein Baby bekommen, von daher habe ich das nicht durchgemacht, so diesen Umschwung, dein Körper verändert sich. Und wenn du keine Kinder bekommst und einfach nur, oh Gott, jetzt sage ich es so hart, alterst, dich veränderst, dann merkst du das nicht. Aber irgendwann stehst du vorm Spiegel und stellst halt zum allerersten Mal fest, okay, ja, meine Boobs sind auf jeden Fall abgesunken. Und das war für mich echt ein Schock. Ich bin jetzt einfach brutal ehrlich mit euch. Ich stand da und habe gedacht, was? Ich musste, obwohl ich eine ziemlich große Oberweite habe, niemals einen BH tragen unter irgendeinem Kleid. Und auf einmal saß das Kleid nicht mehr so wie vorher. Und ich dachte mir so, das ist jetzt der Moment für das zweiseitige Klebeband. Das ist jetzt der Tesa-Moment, cool. Und während ich mir dann also so einen BH abklebte unterm Kleid, dachte ich dann danach so, okay, krass. Jetzt guckst du nochmal auf alte Fotos, das Kleid saß doch aber nicht immer so, das Dekolleté sah doch nicht immer so aus. Und ich stand dann sehr lange mit mir selbst vorm Spiegel und habe gemerkt, nee, deine Boobs sind auf dem Weg nach unten. Und dann stand ich da und habe festgestellt, oh, okay, krass, es ist das erste Mal so, dass es in meinem Gesicht Falten gibt, die nicht nach irgendwie einem Peeling und einer Feuchtigkeitsmaske und irgendwie einem richtig guten Schlaf wieder weggehen. Und es ist das erste Mal, dass ich diese Falten auch schon wieder erkenne. Und dann schaust du immer mehr Fotos von dir an und gehst auch immer tiefer irgendwie in diesen Strudel rein. Was verändert sich an dir? Und wie fühlst du dich damit oder wie fühlst du dich dabei? Und ich glaube, das war der Moment, in dem ich das allererste Mal begriffen habe, was Self-Care wirklich bedeutet oder was die Self-Care, die ich bisher gemacht habe, eigentlich wert ist. Du bemerkst das allererste Mal, was sind diese Glaubenssätze wert, die du bei Instagram repostest oder dir savest? Liebst du dich wirklich? Definierst du dich wirklich gar nicht so sehr über dein Äußeres oder doch noch immer oder schon immer zu viel über dein Äußeres? Was ist das, was dir jetzt gerade Selbstwert gibt, wenn du dabei zuguckst, wie sich dein Körper verändert? Wirft dich das aus der Bahn? Und wenn ja, sei ganz ehrlich zu dir, warum? Self-Care ist dann nämlich auch nicht vor dem Spiegel zu stehen und Falten und Fehler an sich zu suchen und dann das so zwangs zu akzeptieren und darüber dann ganz, ganz viele Captions auf Instagram zu schreiben. Self-Care ist das, was in dir drin passiert. Und nur du weißt ja auch wirklich, wie es in dir drin aussieht. Und ich empfinde das als einen Prozess, der für mich unerwartet kam. Der kam wirklich über Nacht. Dieses in den Spiegel gucken und feststellen, nein, mein Körper verändert sich. Und das hat er gefühlt 10 Jahre nicht mehr getan oder sogar 15 Jahre nicht mehr getan. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ja, so 10, 11 Jahre lang war mein Körper jetzt einfach so im Stillstand und ich habe keine großen Veränderungen bemerkt. Ich habe mal bemerkt, dass ich hier zugenommen habe, da wieder abgenommen habe, mich hier wohler mit mir gefühlt habe. Aber Gewicht ist jetzt gar nicht das Thema, sondern mein Körper verändert sich. Und ich schwanke da selbst hin und her zwischen, oh mein Gott, will ich eine von den Frauen sein, die jetzt darüber jammert? Will ich die Frau sein, die sich über ihren Körper und über ihr Äußeres definiert? Ich meine, ich selbst bin ja schon immer so wie, oh mein Gott, unfollow. Wenn ich das nächste Mal irgendjemanden sehe, der ein Foto von sich postet, wo er vom Spiegel steht und sagt, ich mochte meinen Körper nie, aber jetzt, la la la. Entweder habe ich ihn akzeptiert oder ich habe ein Kind bekommen und habe ihn deswegen akzeptiert. Oder aber jetzt liebe ich meine Fehler. Und ich stehe dann immer da und denke mir so, oh, aber wenn das so ist, dann müssen wir doch unseren Körper auch nicht mehr ständig zum Thema machen, oder? Warum müssen wir denn dann vom Spiegel rumstehen und uns untersuchen, damit wir was zum Akzeptieren finden, dann können wir doch auch einfach einen schönen Tag irgendwie verbringen, ohne uns auch nur einen Moment über unseren Körper oder über unsere Optik Gedanken zu machen. Das wäre doch eigentlich wirklich mal zen und zufrieden. Aber das kann ich selbst ja auch nicht zu 100% erfüllen. Ich schwank da nämlich, wie gesagt, zur anderen Seite und stehe da und denke mir so, doch, wie ich aussehe, wie mein Körper aussieht, das ist Teil meines Wohlbefindens, wie mein Gesicht aussieht. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das ist ein Teil von mir. Mein Gesicht ist zum Beispiel auch was, was ich sehr, sehr gern habe. Und es fühlt sich komisch und ungewohnt und sehr neu an, dass es sich verändert. Das ist ja auch so ein Punkt. Es geht ja gar nicht darum, ob man sich jetzt mag oder nicht mag. Es geht manchmal auch darum, dass man sich sehr, sehr gern hat und denkt, ich würde gern so bleiben, genau so, wie es jetzt ist. Kannst doch aber bitte bleiben, ich möchte nicht, dass es sich verändert. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel meine Gesichtspflege überdacht habe. Gerade Kosmetik, Pflege, Beauty-Produkte, das ist für mich alles funktionaler geworden. Ich brauche keinen Hype mehr, der bei mir einfach nicht funktioniert. Also ich bin wirklich früher Produkten hinterhergerannt. Ich habe sie importiert. Ich habe 3 Wochen darauf gewartet. Ich bin wirklich hinter limitierten Editionen hergejagt. Nur für dieses eine besondere Packaging oder ja, nur weil alle anderen das auch hatten. Also gerade so in den frühen 20ern war Kosmetik für mich so ein Statussymbol und auch was, das ich in rauen Mengen hatte. Also ich hatte wirklich mehr Kosmetik, als ich verbrauchen konnte. Und die Hälfte oder ich würde sogar sagen 80%, viel mehr als die Hälfte davon, habe ich entweder nicht benutzt, habe immer gedacht, dass ich es irgendwann mal benutze, oder es hat schlicht und ergreifend für mich einfach nicht funktioniert. Also gerade in der Pflege, wenn es um dekorative Kosmetik geht, dann war das immer so wie mit sehr extravaganten Outfits, dass ich mal gedacht habe, doch, es kommt der Moment, da brauche ich diesen Lippenstift, da brauche ich diesen einen Nagellack. Aber in der Pflege, gerade so auch in der Pflegeroutine, war es ganz oft so, dass ich das Produkt dann angeschafft habe, aber es hat nicht zu mir gepasst oder es hat überhaupt nicht in meine Pflegeroutine gepasst und dann lag es einfach rum. Und heute ist es anders. Also Ich glaube, früher war Packaging, wie gesagt, und auch so ein kreierter Hype für mich ein Grund, ein Produkt unbedingt und um jeden Preis zu wollen. Und heute ist es ganz klar Funktionalität. Und Funktionalität geht für mich über alles. Und mit Funktionalität meine ich in dem Moment nicht nur, dass das Produkt auch wirken soll. Also ich stehe nun mal morgens auf und ja, ich sehe feine Linien, die nicht einfach so verschwinden, die sich nicht mit der ersten Tagesroutine so wegmassieren lassen. Die bleiben und die möchte ich natürlich aufpolstern, die möchte ich kaschieren. Ich möchte aber gleichzeitig auch meine Haut unterstützen, dass sie nicht noch schneller noch mehr feine Linien bildet, sondern ich meine auch, dass das Produkt für mich funktionieren muss. Ich habe für mich zum Beispiel einfach akzeptiert, dass 8-Steps-Pflegeroutinen, selbst Pflegeroutinen mit 5 Steps, nichts für mich sind. Ihr kennt das, man lässt sich beraten, man hat vielleicht auch nach einer Kosmetikanwendung richtig, richtig schönes Ergebnis und sagt danach, doch, ja, ab heute ändere ich meine komplette Routine. Ab heute bin ich der Mensch, der sich an ein 7-, 8-, 9-Punkte-Programm halten kann. Man kauft sich dann diese Produkte, man schmeißt vielleicht auch alles andere, was man hat, weg und sagt so, frischer, neuer Start. Und dann hält das Ganze eine Woche. In meinem Fall vielleicht sogar nur 5 Tage, dann kommt irgendwas dazwischen und dann denke ich mir, ach ja, okay, dann ab Samstagabend oder ab Sonntag früh fange ich wieder mit meiner Routine an und dann verschleppe ich die. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir mehrfach passiert. Und irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo man sagen muss, bin ich der Typ, der so organisiert mit seiner Pflegeroutine umgehen kann oder brauche ich einfach was anderes? Und mein Leben zum Beispiel besteht aus ständig gepackten und ungepackten und halb ausgepackten Koffern und schnell zusammengepackten Reisetaschen. Klar, in 2020 waren wir alle weniger unterwegs, als wir es gerne wollten. Das hieß auf der anderen Seite auch, dass man mehr Zeit für Pflegeroutinen zu Hause hatte. Aber was ich damit meine, ist ganz generell lebe ich mein Leben wirklich unterwegs. Selbst hier in Kapstadt habe ich meine Wohnung in der Stadt. Mein Freund wohnt ein bisschen außerhalb. Manchmal muss ich dann also von der Arbeit aus entscheiden, okay, fahre ich jetzt zu ihm, fahre ich wieder zurück zu mir. Ich bin dann nicht der Mensch, der jeden Morgen gewissenhaft seinen Kulturbeutel zusammenpackt und sagt, was auch immer heute kommt. Ich bin vorbereitet. Ich schmeiß tatsächlich dann morgens so die wichtigsten Sachen schnell in irgendeine Tasche. Und meistens fehlt dann doch noch irgendwas. Je mehr Teile die Pflegeroutine hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas davon vergesse. Und gerade deshalb habe ich mir irgendwann selbst eingestanden, ich brauche einen heiligen Gral, bestehend aus 3 Dingen und der muss für mich funktionieren. Und das ist A, immer eine gute Reinigungslotion. Okay, die habe ich tatsächlich an beiden Orten. Ein wirklich gutes Vitamin-C-Serum und, ohne geht's nicht, eine gute Augencreme. Und das, was dann ganz oft passiert ist, ist, dass ich, wenn ich meine Tagespflege zum Beispiel vergessen hatte oder meine Nachtpflege vergessen hatte, dann habe ich die Augencreme einfach trotzdem auch an den Stirnfalten oder auch an der Nasolabialfalte mit aufgetragen. Ich meine, warum auch nicht? Eine Creme, die an den Augen wirkt und die reichhaltig genug für die dünne Haut in der Augenpartie ist, die ist auch reichhaltig genug und gut genug für deine Mundpartie und für deine Stirnfalten. Die Sache ist nur die, das wird natürlich irgendwann kostspielig, gerade wenn man in eine sehr kleine, reichhaltige Augencreme investiert hat. Und außerdem passt natürlich diese reichhaltige Augencreme nicht immer unbedingt auch zum Rest des Gesichts. Also abends, finde ich, geht das klar, mal kann man das absolut mal überbrücken und die Augencreme auch für den Rest des Gesichts benutzen. Da ist es nicht schlimm, wenn es zu reichhaltig in Anführungszeichen ist, weil man ja morgens sowieso das Gesicht wieder reinigt. Aber für den Tag ist es sehr oft nicht optimal. Dann verrutscht dir einfach dein Make-up oder dir verrutscht der Sonnenschutz, den du vielleicht noch zusätzlich aufträgst. Und genau da, jetzt an dieser Stelle, kommt mein Sponsor und mein Supporter L'Oréal mit ins Spiel. Die haben nämlich eine Augencreme designt, die nicht nur für die Augen, sondern auch für das ganze Gesicht ist. Und zwar ist es die L'Oréal Revitalift Filler Augencreme für das Gesicht. Das ist der ganze Produktname und der Zusatz für das Gesicht ist wichtig, denn das ist das neue Produkt. Ich schreibe euch den kompletten Produktnamen inklusive Verlinkung, aber natürlich auch nochmal in die Shownotes. Was kann die Creme? Sie ist leichter als andere Anti-Aging-Cremes. Das kann ich direkt sagen. Das ist das Erste, was man merkt, wenn man sie aus dem Pumpspender rausdrückt. Sie ist sehr viel feiner in der Textur und ja, leichter beschreibt es, glaube ich, am besten. Und damit ist sie eben einfach ein Produkt, das vor allen Dingen für Leute geeignet ist, die so erste feine Linien eher aufpolstern und mildern möchten oder eben auch prophylaktisch die Haut unterstützen möchten. Nur wenn man noch keine Linien sieht, ich liebe das auch, wie ich Linien statt Falten sage, nur wenn man noch keine Falten oder Mimiklinien sieht, heißt es ja nicht, dass sie nicht gerade dabei sind zu entstehen. Was ist drin in der Creme? Na klar, Hyaluronsäure. Oh, das muss in absolut jeder Anti-Aging-Creme für mich drin sein. Ich weiß, es gibt Leute, die schwören auf andere Inhaltsstoffe, aber das ist für mich der Nummer 1 Inhaltsstoff. Dann außerdem noch Vitamin CG und Koffein und Kombucha unter anderem. Man könnte also sagen, alles was weckt, alles was unterstützt, alles was aufpolstert, steckt in dieser Creme drin. Zur vollen Transparenz, ich teste die Creme jetzt seit 3 Wochen, beziehungsweise heute ist bei der Aufnahme des Podcasts Dienstag, also seit 3 Wochen und 2 Tagen. Und mein persönliches Fazit ist wie folgt. Abends habe ich es gerne ein bisschen satter. Das heißt, abends gehe ich tatsächlich zurück auf eine spezielle Augencreme und auch nochmal auf eine satte Nachtpflege. Aber gerade tagsüber, gerade nach der ersten Reinigung, liebe ich das aufpolsternde Gefühl. Und ich mag, wie schnell die Creme einfach einzieht. Ich mag, wie schnell meine Haut sich gereinigt, gepflegt und vor allen Dingen versorgt anfühlt, ohne dass einfach noch ein Film auf der Haut ist. Und das ist auch wiederum perfekt. Bei mir kommt manchmal dann Make-up drauf, manchmal aber auch noch, gerade wenn ich nach draußen gehe, ein zusätzlicher Sonnenschutz. Hier in Südafrika ist nun mal gerade Sommer. Wir befinden uns auf der anderen Halbkugel. Und das heißt, ich brauche natürlich nochmal meinen fetten Lichtschutzfaktor obendrauf. Und dafür brauche ich gleichzeitig eine Pflege mit all den Inhaltsstoffen, die mir ja neben dem Lichtschutzfaktor noch wichtig sind, die einzieht und die dann eben nicht oben noch auf der Haut rumrutscht und dann dafür sorgt, dass mein Lichtschutzfaktor nicht sitzt. Dafür ist die Creme absolut perfekt. Was ich auch liebe, Pumpspender. Das ist bei mir immer ein großer Bonus. Den kann man nämlich desinfizieren, den kann man abwischen. Da dapscht man nicht die ganze Zeit mit dem Finger in das eigentliche Produkt rein. Also auch ganz großes Plus dafür. Ich weiß, es ist immer super schwer, ein Beauty-Produkt zu beschreiben. Egal, ob man jetzt Stimme oder Bild hat. So ein Produkt möchte man selber testen und auch mal in der Hand haben. Das heißt, auch wenn die Geschäfte geschlossen sind, könnt ihr die Creme natürlich online bestellen. Es gibt sie auf Douglas, es gibt sie bei Müller, es gibt sie bei Flaconi. Ich setze euch, wie gesagt, in die Shownotes die Links nochmal rein. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, ein eigenes Bild machen zu diesem kleinen Allrounder. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, in genau diesem Moment, dann ist wahrscheinlich nicht nur die Beauty-Routine, also die Gesichtspflege oder wie ich mir Beauty-Produkte anschaffe, das funktionaler geworden, sondern meine gesamte Self-Care mit mir selbst ist irgendwie, ja, funktionaler geworden. Also Self-Care bedeutet für mich nicht mehr, dass ich mich 6 Stunden in die Küche stelle und so ein aesthetically pleasing Dinner für mich mache und dann teile ich das mit Instagram und sage, oh mein Gott, Self-Care Sunday. Passiert auch noch, aber eine Tiefkühlpizza kann auch Self-Care sein, davon mal abgesehen. Self-Care ist für mich gerade sowas wie, ich mache meine Steuern rechtzeitig, damit ich nachts ruhig schlafen kann. Ich kümmere mich um meinen Briefkasten. Ja, shame on me, das hat auch gedauert. Ich kümmere mich um meinen Briefkasten jetzt nicht nur alle 3 Tage, sondern wirklich täglich. Mails, die unangenehm sind und liegen bleiben, die arbeite ich sofort ab. Ich gehe quasi meine To-Dos genauso passioniert zwangsläufig an wie meine Träume. Nicht, weil mir das Spaß macht, sondern weil ich einfach weiß, ey, das ist was, das du für dich tust und das dafür sorgt, dass du dich besser fühlst und dass du dich freier fühlst und dass du dich im Kopf halt auch unbeschwerter fühlst. Ich achte auf die Menschen in meinem Leben, ja, aber ich achte auch auf mich. Und das heißt eben auch, dass man Gefühle beachtet, nicht erst, wenn sie verletzt sind und man sich auf einmal daran erinnert, dass es doch da eigentlich mal Grenzen gab, die von dem anderen jetzt schon wieder überschritten worden sind, sondern ich setze mir dann meine Grenze eben selbst und achte darauf und erinnere mich an die Grenze und überschreite sie nicht, um dann danach sauer zu sein, dass sie überschritten ist oder aber, ja, gefühlt dann von anderen überschritten wurde. Man ist für seine eigenen Grenzen ja auch selbst zuständig und man darf die und man kann die liebevoll setzen. Eine Grenze muss nicht immer was total Hartes sein, das man zieht, um Distanz zu schaffen, sondern das ist auch einfach manchmal was, was einem Halt geben kann. Und ja, Self-Care ist für mich auch, dass ich meinen Körper als einen Teil von mir akzeptieren lerne und nicht als ich, mich. Mein Gesicht ist ein Teil von mir, aber die Änderungen, die ich in meinem Gesicht sehe, dürfen nicht mich komplett beeinträchtigen. Das merkt man dann, also diese Lektion habe ich sehr, sehr hart gelernt, nachdem ich das erste Mal Botox ausprobiert habe und danach einfach 6 Monate so aussah wie, hä? Ich habe meine Augenbrauen nicht mehr nach oben bekommen, mein ganzes Gesicht ist gefühlt nach unten gerutscht. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also bei den meisten passiert ja das Gegenteil. Die Augenbrauen schnellen halt nach oben. Bei mir ist das Gegenteil passiert. Die sind abgesunken, meine Schlupflider waren überdimensional sichtbar und ich sah einfach aus, als hätte ich nicht geschlafen. Und es war übrigens sehr, sehr, sehr befreiend, das einer Freundin zu erzählen, die dann sagt, du, das hatte ich auch schon. Ja, also 6 Monate lang haben Leute zu mir gesagt, sag mal, hast du schlecht geschlafen? Dabei hatte ich gerade mehrere 100 Euro investiert, um frischer auszusehen. Herzlichen Glückwunsch. Und da war ich am geschocktesten. Da hatte nämlich nicht der Prozess, wow, ich bin jetzt 30, mir die ersten Falten in mein Gesicht gegeben, sodass es anders aussieht, sondern fuck, ich bin zu jemandem gegangen und habe den dafür bezahlt, dass der mein Gesicht verändert und ich komme mir fremd im Spiegel vor. Und es war dann aber sehr heilsam, irgendwann zu sagen, ich kann daran jetzt nichts ändern. Ich habe das jetzt gemacht. Ich muss jetzt warten, dass dieses unsägliche Botox mein Gesicht verlässt und dann sehe ich wieder aus wie ich selbst. Aber bis dahin übe ich mal, nicht ganz so vain, nicht ganz so oberflächlich zu sein und mich nicht ganz so sehr auf meine Optik zu versteifen. Ich kann jetzt eh nichts dran ändern. Ich sehe jetzt nun mal anders aus. War heilsam und hat mir auf jeden Fall zumindest schon mal im Gesicht dabei geholfen zu sagen, dann mag ich das, was natürlich passiert, doch lieber als das, was ich da bezahlt habe. Weil, boah, nee, never ever Botox. Selfcare ist auch Kommunikation. Das ist auch was mir jetzt erst immer, immer klarer bewusst wird, wo ich es mache, wo ich nicht mehr davor stehe und mir denke, ja, klare Kommunikation könnte ich ja mal ausprobieren, sondern wo es einfach ein Teil von mir geworden ist. Ich bin zum Beispiel das erste Mal ganz bewusst in eine Beziehung gegangen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden. Es ist nicht so gewesen, dass ja entweder immer wieder irgendwas abgebrochen ist und on-off war und dann irgendwann musste einer von beiden das mal loslassen oder aber man musste sich gegenseitig irgendwie ignorieren, um darüber hinwegzukommen, dass man in so einer Dynamik steckt. Oder ich bin an jemanden kleben geblieben, mit dem ich einfach gern viel Zeit verbracht habe und irgendwann war man so wie, naja, aber wir sind schon zusammen, oder? Also, das ist doch jetzt eine Beziehung. Nein, ich bin wirklich ganz bewusst und auch ganz klar kommuniziert in eine Beziehung gegangen. Und das allererste Mal sage ich die Dinge direkt. Also ich kriege auch da wieder direkt PTSD, wenn ich daran denke, wie umhergezerrt die Dating-Jahre 2015 bis 2018 bei mir gelaufen sind. So dieses umeinander rumgetanze, dieses nicht sagen, was man will, weil man Angst hat, wenn man zu viel sagt, dann fliegt man raus, dann darf man nicht weiter mitspielen, dann bricht das Ding schon wieder ab. Bloß nicht zu laut, lieber leise, bloß nicht zu viele Schritte machen, aber trotzdem Nähe genießen, bloß nichts fordern, aber alles annehmen, was man kriegt. Das ist einfach so eine fucking, Entschuldigung, Fremdbestimmung. Und es tut so gut, einfach offen zu sagen, ich mag dich. Offen zu sagen, schläfst du heute Nacht hier? Ich fände es schön. Offen zu sagen, hey, sag mal, daten wir uns jetzt eigentlich exklusiv? Klar, die Hälfte der Antworten, die man darauf bekommt, sind bestimmt nicht die, die man hören will. Aber man hat wenigstens eine Antwort, anstatt sich selbst damit zu quälen, dass es kompliziert ist. Meistens ist man ja auch Teil dessen, dass es kompliziert ist. Und es fühlt sich wirklich, wirklich gut an, dass bei mir so eine Klarheit eingetreten ist, die ist wirklich mit einer neuen Dynamik, mit einem neuen Menschen, aber eben auch mit einer neuen Selbstbestimmung in mein Leben gekommen. Aber auch das, sind wir mal ehrlich, sollte eigentlich nochmal eine gesamte Podcast-Folge sein. Über das Thema könnte ich mal ein bisschen mehr und ein bisschen länger sprechen, weil ich glaube, diese Folge geht jetzt schon fast eine Stunde, wenn ich mich über mein neues Buch unterhalte. Ich glaube, wenn ich so ein Fazit drunter setzen müsste, jetzt auch unter diese Folge, dann ist es einfach dieses 30 ist keine Zahl. Auch wenn wir jetzt viel über 20er, 30er gesprochen haben. Aber das Gefühl, das ich habe, das hängt nicht an dieser 30, weil ich glaube, viele Sachen davon werden mir erst jetzt bewusst. In anderen Sachen stecke ich noch drin. Die haben manche schon längst gemeistert. Manche Sachen waren mir schon mit 25 klar. Also wo du in deinem Leben stehst, das ist deine persönliche Entscheidung und darum ist, glaube ich, dieses Gefühl von Klarheit, dieses Gefühl von der Zufriedenheit, die manche über Nacht mit 30 erlangen, das ist keine Zahl, das ist deine Wahl. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich gerade oder aktuell wirklich jeden einzelnen Tag, an dem ich mich frei entscheiden darf, so schätze und auch so wahrnehme. Du triffst deine eigene Wahl. Du bist der einzige Mensch, der über dein Leben wirklich entscheiden kann. Ich meine, no man, no woman is an island. Manchmal kannst du nicht entscheiden, wie du dich fühlst. Da zählen einfach äußere Faktoren dazu, das ist so. Aber du kannst, und das ist die bittere Wahrheit, auch wenn jetzt viele denken, nein, kann ich eben nicht, weil, und dann kommen da ganz viele Gründe. Nein, es ist wirklich so einfach, du bist der einzige Mensch, der entscheiden kann, wie lange du eine Situation zulässt, ob du dich für eine Situation entscheidest oder ob du dich dagegen entscheidest. Das bist du, du bist der Mensch, der diese Entscheidung treffen muss und treffen sollte. Denn das macht glücklich, es macht wirklich glücklich, sich zu entscheiden.